Ja, schönen guten Morgen. Ich muss gerade an meine Schwiegertochter denken, die uns neulich erzählt hat. Also die ist angehende Lehrerin und hat von einer älteren Kollegin erzählt, die ihr gesagt hat, ja du, ich bin jedes Schuljahr am Anfang wieder aufgeregt, wenn ich das erste Mal vor der Klasse stehe, obwohl die es schon Jahrzehnte macht. Mir geht's gerade genauso, obwohl ich jetzt schon öfters hier vorne stehe, bin ich auch aufgeregt. Naja, Gott hat's in der Hand. Ich darf euch jetzt die nächsten 1,5 bis 2 Stunden wieder mit meinen Ausführungen zum Glaubensbekenntnis langweilen. Nein, kleiner Scherz, also zumindest was die 1,5 Stunden betrifft. So lang wird's nicht. Keine Vorlesung, ja, das wären 90 Minuten, ja. Das bin ich eigentlich gewöhnt. Nein, wir werden dann auch während der Predigt eine Objektlektion von der Christel sehen. Die wird mit Sicherheit nicht langweilig. Und ich bemühe mich auch, dass es nicht langweilig wird. Also, was hatten wir letztes Mal im Glaubensbekenntnis? Da ging es darum, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus. Er wurde gekreuzigt. Er ist gestorben. Er wurde begraben. Dann geht's heute weiter. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Dazu habe ich mir einfach wieder Gedanken gemacht und möchte sie mit euch teilen. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Was ist das, dieses Reich des Todes? Wie muss man sich das vorstellen? Wo befindet sich das überhaupt, ja, wenn er da hinabgestiegen ist? Ja gut, ich habe mal nachgeschaut, im Hebräischen gibt es das Wort Sheol, das kommt auch manchmal in den Übersetzungen des Alten Testaments vor, da ist eben auch davon die Rede, hinabgefahren in den Sheol, wenn eben jemand gestorben ist. Im Griechischen, das Wort kennt man vielleicht auch, Hades, das Totenreich, ja. Luther hat diese Wörter oft auch mit Hölle übersetzt, was vielleicht ein bisschen unpassend ist. Das ist genau genommen vielleicht was anderes, dieses Totenreich. Ja, und die Hölle, dafür gibt es im Griechischen dann noch ein anderes Wort, das dann im Neuen Testament an bestimmten Stellen vorkommt. Ja, und die Vorstellung damals war ganz offensichtlich, ja, da gibt es eben ein Totenreich. Wenn die Menschen hier sterben, ja, dann kommen sie in dieses Totenreich. Das ist irgendwie so der Aufenthaltsort der Verstorbenen. Wie es da genau auf und zu geht oder so, das weiß man sicher nicht genauer. Es wird manchmal auch als die Unterwelt bezeichnet. Und man findet auch im Alten Testament wirklich ganz viele Stellen, wo davon die Rede ist, ja, das befindet sich quasi in den Tiefen der Erde. Also in Hiob 7, Vers 9 zum Beispiel, so steigt, wer in den Sheol hinabfährt, nicht wieder herauf. Oder in Jesaja 14, 15, doch in den Sheol wirst du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Oder 4. Mose 16, 33, sie fuhren alle und alles, was ihnen gehörte, lebendig in den Sheol hinab. Und die Erde bedeckte sie und sie wurden mitten aus der Versammlung weggerafft. Das war die sogenannte Horde Korachs, glaube ich, die da irgendwas Böses getan hatten. Und Sheol ist das hebräische Wort eben für Totenreich. In 1. Samuel 28, eine ganz merkwürdige Geschichte, da besucht König Saul eine Totenbeschwörerin und sagt, sie soll den Samuel, der eben schon im Totenreich ist, sie soll ihn rufen. Und er erscheint dann tatsächlich und weist ihn aber ordentlich zurecht. Also was holst du mich hier zurück, wenn Gott schon dir nicht sagt, was du tun sollst? Weil du dich versündigt hast, dann werde ich dir jetzt auch nicht sagen, was du tun sollst. Im Neuen Testament gibt es dann unter anderem in Offenbarung 20, Vers 12, eine interessante Stelle. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen, vor dem Thron Gottes. Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades, da ist wieder dieses Wort, gaben die Toten, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Also irgendwie so die Vorstellung, ja, die Toten, die sind da in diesem Totenreich, sie werden da sozusagen aufbewahrt, denn eben ganz am Ende ist ja davon die Rede, dass es dann dieses jüngste Gericht gibt, wo wirklich jeder, die in dem Moment noch leben und die schon längst gestorben sind, vor dem Thron Gottes erscheinen müssen und eben aus diesem Totenreich zurückkehren. Was heißt es jetzt, dass Jesus in dieses Reich der Toten hinabgestiegen ist? Wo steht das überhaupt in der Bibel? Einmal gibt es eine Stelle in Epheser 4, Vers 8, wo es heißt, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das ist ein Zitat aus Psalm 68. Und dann geht's weiter. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde. Auch hier wieder diese Vorstellung. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Also, da ist auch davon die Rede, dass Jesus eben hinabgestiegen ist. Ja, und das bestätigt für mich nochmal das, was ich letztes Mal schon gesagt habe. Wenn er ins Totenreich hinabgestiegen ist, dann war er wirklich tot und nicht etwa nur scheintot, wie manchmal gesagt wird. Aber es bedeutet eigentlich noch wesentlich mehr. Und dazu gibt es im 1. Petrusbrief zwei interessante Verse. Einmal in Kapitel 3, Vers 18. Es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In diesem Geist ist er auch hingegangen und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam gewesen waren, als die Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, und so weiter. Hier vielleicht noch ein bisschen unklar, ist nicht so direkt von diesem Reich der Toten die Rede, aber er hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. In 1. Petrus 4,6 wird es dann nochmal deutlicher, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geist leben möchten. Dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden. Es gibt leider nur diese beiden Stellen zu diesem Thema. Deswegen ist es schwierig, jetzt so ganz hieb- und stichfeste Aussagen dazu zu machen. Aber für mich heißt dieser Vers von gerade eben, 4 Vers 6, eben schon, die Menschen, die vor Jesus gelebt haben und dann eben schon gestorben waren, die haben dann auch die Chance bekommen, ihn kennenzulernen. Er ist hinabgestiegen in das Reich der Toten, er ist ihnen dort erschienen und er hat ihnen das Evangelium verkündigt, damit sie auch die Gelegenheit haben, sich zu ihm zu bekehren und errettet zu werden. Leute sagen ja manchmal, wenn man ihnen von Jesus erzählt und ihnen eben sagt, ja, du musst an Jesus glauben, damit du gerettet wirst, damit du ewiges Leben hast, damit deine Sünden vergeben sind. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Wer nicht an ihn glaubt, geht verloren. Dann wird ja manchmal gesagt, okay, schön und gut für diejenigen, die eben Jesus kennengelernt haben, die von ihm gehört haben. Die können sich dann für ihn entscheiden. Aber was ist mit all denen, die eben vor Jesus gelebt haben und keine Gelegenheit hatten, sein Evangelium zu hören? Ja, ich denke, eine mögliche Antwort ist einfach in diesem Vers. Jesus hat den Toten das Evangelium gepredigt. Gott ist also nicht ungerecht, weil die dann überhaupt keine Chance auf Errettung hätten. Und auch wenn es jetzt in dem Vers so nicht steht, würde ich den Gedanken jetzt verallgemeinern und sagen, ja, es mag auch heutzutage immer noch Menschen geben hier auf dieser Welt, die tatsächlich nie in ihrem Leben irgendwas von Jesus und seiner rettenden Botschaft gehört haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott die einfach verwirft, ohne dass sie eine Gelegenheit hatten. Wie sie die dann noch bekommen, weiß ich nicht. Das steht hier nicht. Entscheidend, gerade für solche Leute, die dieses Argument anführen, ist aber, denke ich, zu sagen, ja, du hast die Gelegenheit, du hast von Jesus gehört, du weißt um die Botschaft. Für dich ist es entscheidend, dass du sie auch in diesem Leben hier glaubst und annimmst, damit du errettet wirst. Ja, soweit ein paar Gedanken zu diesem ersten Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Dann geht's weiter, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Manchmal kommt man ja, wenn man zählt, vielleicht durcheinander und denkt, ja, wie am Karfreitag ist er gestorben, eigentlich erst gegen Abend, dann war am Samstag tot, also ein Tag eigentlich, und dann am Sonntag früh schon wieder auferstanden, sind eigentlich nicht wirklich 3 Tage nach unserer Rechnung. Aber es heißt ja auch am dritten Tag. Und da zählt man eben den ersten Tag, wo es passiert ist, mit und dann den Samstag und dann den Sonntag. Am dritten Tag ist er auferstanden. Ja, und dass Jesus auferstanden ist von den Toten, das gehört sicher zu den ganz zentralen Aussagen des Neuen Testaments oder der Bibel überhaupt. Für uns als Christen heutzutage ist es schon irgendwie selbstverständlich. Wir haben es ja schon so und so oft gehört. Ja, klar, Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Halleluja. Aber irgendwie denke ich mir manchmal, wir begreifen vielleicht gar nicht mehr, wie faszinierend eigentlich diese Botschaft ist, beziehungsweise wie sie damals gewesen sein muss. Für die Menschen damals muss es schier unglaublich gewesen sein. Selbst seine Jünger haben es ja erstmal nicht geglaubt. Also wenn ihr zum Beispiel in Lukas 24 nachlest oder auch in den anderen Evangelien, es wird in jedem Evangelium so ein bisschen anders oder mit anderen Details beschrieben, aber da ist ja die Rede davon, dass zwei Frauen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, oder waren es drei, ein paar Frauen eben früh morgens am Sonntag zum Grab gegangen sind. Sie wollten das Grab besehen, sie wollten ihn vielleicht auch salben mit Öl und haben sich ja gedacht, oh je, wie kommen wir denn da jetzt überhaupt rein? Da wurde ja ein riesiger Stein davor gewälzt. Naja, und dann zu ihrer Überraschung sehen sie, dass der Stein weggewälzt ist und dass Jesus nicht da ist. Stattdessen ist ein oder zwei Engel da und die sagen ihnen so quasi, was wollt ihr denn hier? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Ja, und dann laufen die Frauen zurück, erzählen es den Jüngern und die Jünger sagen, oh, Halleluja, Jesus ist auferstanden, er hat es uns ja vorhergesagt. Oder? Nein. Und ihre Reden schienen ihnen wie leeres Gerede und sie glaubten ihnen nicht. Jedenfalls am Anfang. Schon erstaunlich, oder? Jesus hat es ihnen ja vorhergesagt. Er hat ihnen seinen Tod und sein Leiden vorhergesagt. Das ist dann auch eingetroffen. Also wenn man logisch denkt, müsste man doch sagen, naja, dann wird auch die Auferstehung eintreffen. Aber es war offensichtlich so unglaublich, dass sie es eben erstmal nicht geglaubt haben. Und es hat ein bisschen gedauert. Und Jesus musste ihnen dann auch persönlich erscheinen. Und Thomas musste auch noch wirklich ihn befühlen und betasten, damit er es wirklich geglaubt hat. Also, einfach eine unglaubliche Botschaft. Tatsächlich war das Thema Auferstehung der Toten zur Zeit Jesu aber auch nicht ganz unbekannt. Also, ich habe mal bisschen recherchiert. Bereits im Alten Testament ist von 3 Totenauferweckungen die Rede. Einmal durch Elia, einmal durch Elisa und einer wird einfach dadurch wieder lebendig, dass er nur die Gebeine Elisas berührt. Und auch von Jesus werden Totenauferweckungen berichtet, waren auch 3. Der Jüngling von Nain, die Tochter des Jairus und Lazarus. Ja, und ich habe nochmal nachgelesen, als Jesus seine Jünger dann schon während seiner Zeit eben hier ausgesandt hat, war auch ein Stück weit den Dienst zu tun, den er tut, hat er ihnen gesagt, ja, jetzt geht hin, immer zu zweit, predigt das Evangelium, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, sagt er an einer Stelle sogar. Ich weiß nicht, ob sie es dann wirklich getan haben, die Jünger, es wird nichts in diese Richtung berichtet. Später in der Apostelgeschichte lesen wir von Petrus und von Paulus, dass sie auch mal Tote auferweckt haben. Okay, das heißt, dass mal so hin und wieder, so ganz vereinzelt, eben einer, der gestorben ist, kurze Zeit später wieder zurückkommt oder zurückgeholt wird, das gab es tatsächlich. Und interessant fand ich auch, als Jesus mit Martha, der Schwester vom Lazarus, spricht, und also nachdem er gestorben ist und Jesus dann sagt, jetzt sei nicht traurig, er wird auferstehen, sagt die Martha, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Das heißt, so ein bisschen Glaube an die Auferstehung am jüngsten Tag gab es wohl offensichtlich damals schon bei den Juden. Wenn man sonst das Alte Testament anschaut, hat man schon den Eindruck, dass der Tod was sehr Endgültiges ist. Und also diese Hoffnung auf Auferstehung vielleicht erst so im Laufe der Zeit ein bisschen entstanden ist oder Gott das sozusagen ein bisschen offenbart und geschenkt hat. Ja gut, also hätte man auch sagen können, okay, dann steht Jesus halt am jüngsten Tag wieder auf, aber das wäre irgendwie unlogisch, ja. Dass er am dritten Tag dann wirklich von den Toten zurückkehrt, das war eben, wie ich es schon gesagt habe, war eine ungeheure Sensation. Ja, zu dem Thema möchte ich die Christel nach vorn bitten. Wie ist es mit Dingen, die man sich irgendwie so überhaupt nicht vorstellen kann, die eigentlich unglaublich sind? Ja, vielen Dank euch beiden für diese eindrückliche Lektion. Ja, die Jünger konnten es eben erstmal nicht glauben. Es war eben so unfassbar. Allmählich haben sie es dann doch geglaubt und dann sind sie sicherlich auch in Jubel ausgebrochen, kann ich mir vorstellen. Ja, trotzdem fand ich dann noch interessant, als ich jetzt so weiter gestöbert habe zum Thema Auferstehung. Vielleicht wisst ihr, 1. Korinther 15 geht es ein ganzes Kapitel lang eigentlich um das Thema Auferstehung. Und dann war ich überrascht, da zu lesen, dass es dann scheinbar selbst unter den ersten Christen gewisse Zweifel gab. Ich lese jetzt hier einfach mal, was Paulus geschrieben hat, ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gibt? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos. Inhaltslos aber auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir gegen Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Okay. Ich hoffe, ihr konntet folgen diesen Gedankengängen. Also ja, wenn es keine Auferstehung gibt, dann ist Jesus nicht auferstanden, dann predigen wir sozusagen Unsinn. Und dann aber, interessant, dann ist euer ganzer Glaube auch inhaltslos. Das ist einfach so zentral und wichtig. Also nochmal weiter. Denn wenn Tote nicht auferweckt worden werden, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. So. Aber gut, noch ein paar Verse weiter. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Einfach mal so weit. Hier die Gedanken von Paulus, wo er eben sagt, also denkt mal drüber nach, wenn Tote nicht auferstehen, dann könnt ihr das alles vergessen, was wir euch gepredigt haben. Aber er ist ja auferstanden und deshalb Halleluja. Ja, und was bedeutet die Auferstehung letztlich? Also schön, ja, er kam zurück zum Leben, er war dann nochmal eine gewisse Zeit lang auf der Erde, ist dann in den Himmel gefahren. Aber, den Gedanken reiße ich jetzt nur an, weil er dann noch in einem der folgenden Teile kommt, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, werden auch wir auferstehen und ewiges Leben haben. Jesus hat durch seine Auferstehung eben den Tod besiegt. In dem Moment schien ja der Tod triumphiert zu haben, wo Jesus dann im Grab lag und eben alle bekümmert und enttäuscht waren. Und dadurch, dass er auferstanden ist, hat er einfach ganz klar demonstriert, wer hier der Herr ist und wer eben das Sagen hat und wer hier in dieser Welt und überall das letzte Wort hat, nämlich Gott bzw. er. Also er hat den Tod besiegt, der bis dahin der ärgste Feind des Menschen war. Naja, und ein Stück weit hat man auch heute das Gefühl, der Tod ist irgendwie so der ärgste Feind des Menschen. Ich ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich nicht an die Auferstehung, an das ewige Leben glauben würde. Vielleicht würde ich dann auch versuchen, hier in diesem Leben möglichst viel zu erleben, das noch, das noch, das noch, das Land muss ich gesehen haben, das muss ich gesehen haben, das muss ich erlebt haben, das muss ich gehabt haben in meinem Leben. Da denke ich mir manchmal, ja, wäre schön und ich freue mich über all die Dinge, die ich erlebe und ich sehe und ich habe. Aber bei manchen denke ich mir, okay, später im Himmel werde ich sie dann alle noch genießen können. Ist jedenfalls meine Vorstellung vom Himmel. Ja, vielleicht dazu auch nochmal 1. Korinther 15, die letzten Verse dann in diesem Kapitel. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Halleluja. Das möchte ich einfach so an den Schluss stellen. Und jetzt vielleicht noch mit euch zusammen diesen sogenannten Osterruf einfach mal richtig ausrufen. Der Herr ist auferstanden und ihr antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Okay? Der Herr ist auferstanden. Okay, war schon ganz gut, geht vielleicht noch ein wenig lauter, oder? Der Herr ist auferstanden! Halleluja! Halleluja, Jesus! Ja, wir preisen dich, dass du wahrhaftig auferstanden bist und dass das einfach die faszinierendste Botschaft ist, dass du den Tod besiegt hast, dass du nicht im Grab geblieben bist. Ja, wir versuchen das immer wieder auszudrücken, zum Teil auch mit Liedern zu besingen. Und wir können es doch nicht wirklich fassen. Aber ich bitte dich, Herr, dass du es in unserem Herzen einfach festmachst und dass wir es in unserem Herzen erkennen. Du bist auferstanden. Halleluja. Dir gebührt alle Ehre dafür. Danke, Jesus. Amen.